Sprechstunde Liebe. Eure Fragen zu Liebe und Beziehungen beantwortet von Paartherapeutin Sarah Bayer.
Trauma, Bindungstypen, Nervensystem, Trigger. All diese Begriffe schwirren schon länger durch die sozialen Medien und begegnen uns irgendwie an allen Ecken und Enden. Auch ich habe ja schon 2 Podcast-Folgen zum Thema ängstlich und vermeidende Bindungsstile gemacht. Das Thema ist sehr aktuell und ich möchte auch ausdrücklich sagen, zum Glück. Denn je mehr wir als Einzelne und als Gesellschaft über Trauma und die Auswirkungen auf unser Gefühl von Sicherheit und Verbundenheit wissen, desto besser für uns alle. Ich möchte dazu auch meinen Beitrag leisten und diese Folge ganz dem Thema Bindungstrauma in Beziehungen widmen. Ich mache das aber nicht alleine, sondern habe mir Unterstützung eingeladen. Meine Kollegin und Traumatherapeutin Julia Wiedemann. Gemeinsam möchten wir dir heute erklären, was Trauma eigentlich ist, wie es sich in Beziehungen zeigt und was es braucht, um traumabasierte Beziehungsmuster langfristig zu durchbrechen. Bevor wir mit dem Gespräch starten, hier noch ein kurzer Disclaimer. Gespräche über Trauma können bei manchen Menschen Emotionen auslösen. Wenn du dich bei dieser Folge nicht wohlfühlen solltest, achte bitte gut auf dich und höre etwas anderes. Und für den Fall, dass es dir nicht gut geht, findest du wie immer Kontakte zu Hilfsangeboten in den Shownotes. Hallo Julia.
Hallo Sarah, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ich freue mich auch. Liebe Julia, stell dich doch bitte noch mal kurz selber vor. Wer bist du und inwieweit hast du in deiner Praxis mit dem Thema Trauma zu tun?
Ja, sehr gerne. Ich bin Diplompsychologin und jetzt schon seit über 10 Jahren in dem Beruf tätig. Seit ungefähr 3 Jahren habe ich eine eigene Praxis, eine psychotherapeutische Praxis und habe mich auf Traumatherapie spezialisiert, arbeite dort mit Methoden aus der systemischen Psychologie und auch der Hypnotherapie und eben auch speziell traumatherapeutisch.
Ja, Julia, jetzt wäre es natürlich wichtig zu wissen, was ist denn eigentlich Trauma und über welche Art von Trauma möchten wir denn heute sprechen?
Ja, ein Trauma, das erkläre ich meistens so, ist im Endeffekt eine seelische Wunde. Und es ist etwas, was passiert, wenn wir in Situationen sind, die uns eigentlich emotional überfordern. Und es gibt verschiedene Arten von Traumata. Es gibt diese einmaligen großen Traumata, wie zum Beispiel ein Unfall, ein sehr belastendes Erlebnis. Und dann gibt es aber auch, wie du schon angesprochen hast, diese Bindungstraumata. Das heißt, Erfahrungen, die wir im zwischenmenschlichen Bereich machen, die uns auf eine gewisse Art und Weise verletzen, beziehungsweise die unserem emotionalen Bedürfnis nicht gerecht werden. Und da entsteht dann eben diese emotionale Wunde, diese seelische Wunde, die uns manchmal unser ganzes Leben lang begleiten kann.
Man hört ja auch oft, jetzt auch in den sozialen Medien, von diesen Bindungsstilen, ängstlich, vermeidend. Kannst du das noch mal kurz erklären? Was ist das eigentlich und was hat das mit Bindungstrauma zu tun?
Ja, das, was wir ganz früh schon im Leben erleben, quasi die erste wichtige Bindung, die wir zu unseren Eltern haben, die Erfahrung, die wir machen, wie unsere Eltern mit uns umgehen, ist etwas, was uns für unser Leben eigentlich prägt. Ich sage immer, das ist ein bisschen wie der Blueprint für das Schema Beziehung, mit dem wir später auch durchs Leben laufen. Und je nachdem, wie diese frühe Bindungserfahrung ist, sind wir entweder organisiert, also haben einen organisierten Bindungsstil. Das wäre quasi der erste. Das ist so ein bisschen der gesunde, sichere Bindungstyp, der sich sicher in Beziehungen fühlt, der aber auch gut umgehen kann, wenn es mal einen Kontaktabbruch oder einfach mal eine Funkstille in einer Beziehung gibt. Und dann gibt es den ängstlich vermeidenden Bindungstypen. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass er sich eigentlich nie richtig sicher in der Bindung fühlt. Dass er nicht genau weiß, bleibt die Bindung bestehen, auch wenn kein Kontakt da ist. Und dann haben wir den ängstlich ambivalenten Typen, der, wie der Name schon sagt, sehr ambivalent ist, also auch eine Unsicherheit in der Bindung, in der Beziehung hat. Und wir haben den desorganisierten Bindungstypen. Und das, wie der Name schon sagt, ist im Endeffekt der Bindungstyp, der eigentlich gar nicht wirklich in Beziehung treten kann. Ja,
diese Menschen sind meistens wirklich in einer Form beziehungsunfähig, genau. Weil sie so starke Verletzungen erfahren haben. Das geht dann schon fast so ein bisschen in die pathologische Richtung. Gibt es auch nicht so häufig, muss man dazu sagen. Das häufigste sind sichere und unsichere Bindungstypen. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, das habe ich auch schon in meinen Podcast-Folgen gesagt, etwa 60% der Gesellschaft sind sicher und etwa 40
richtig
unsicher und vermeidend. Genau. Ja, das nochmal so als Grundlage, ne? Dass man weiß, was diese Bindungsstile sind, die ja durch Bindungstrauma dann entstehen und die dann auch quasi die Probleme hervorrufen, die sich in Beziehungen zeigen. Man sagt ja, Trauma entsteht in Beziehungen und zeigt sich in Beziehungen. Woran kann ich denn jetzt selber merken, ob ich vielleicht einen unsicheren oder ängstlichen Bindungsstil habe und damit natürlich auch irgendwo ein Bindungstrauma? Woran kann ich das erkennen?
Ja, das ist eine gute Frage. Du kannst es daran erkennen, wenn du merkst, dass du in Situationen manchmal unangemessen überreagierst. Also wenn zum Beispiel eine vermeintliche Kleinigkeit passiert und du aber merkst, dass du eine sehr starke emotionale Reaktion hast, die rein objektiv vielleicht gar nicht so angemessen ist auf das, was jetzt gerade passiert ist.
Mhm. Und was sind dann so Verhaltensweisen, die jetzt zum Beispiel unsicher gebundene Menschen in Beziehungen so zeigen? Das sind doch, gibt's doch bestimmt so bestimmte Merkmale, oder? Die noch?
Ja, natürlich gibt es die. Also zum Beispiel starke Verlustangst oder auch das Gefühl, ich kann nicht so gut vertrauen. Auch wenn mein Partner mir eigentlich keinen Anlass gibt, ihm zu misstrauen, stelle ich vielleicht ständig seine Treue oder seine Loyalität in Frage. Zum Beispiel auch eine Angst vor Konflikten oder dieses Gefühl, das Bedürfnis nach übermäßiger Harmonie, das, was so ein bisschen bekannt ist unter People-Pleasing, auch das kann ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht ein Bindungstrauma bei dir vorliegt. Und bei manchen Menschen äußert es sich zum Beispiel auch durch ein Gefühl, nie genug zu sein. Bin ich liebenswert genug? Bin ich gut genug, damit der andere mich auch liebt?
Ich merke ja bei mir auch in der Praxis, die Leute kommen nicht und sagen, ich habe ein Problem mit meinem Bindungstrauma. Wie ist das denn bei dir? Mit was kommen denn deine Klienten zu dir? Was sind das so für Probleme?
Ja, tatsächlich kommen die auch nicht zu mir und sagen, ich habe ein Bindungstrauma, sondern das äußert sich, wie du schon gesagt hast, oftmals dann durch zwischenmenschliche Erfahrungen, die einfach so im Alltag passieren. Zum Beispiel eine Klientin hat zu mir gesagt, ich glaube, ich habe ein Problem damit zu vertrauen. Wenn wir uns dann ein bisschen genauer anschauen, was hinter dem Problem liegt, wird schnell klar, da ist eigentlich vielleicht ein negativer Glaubenssatz drunter, wie ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug. Und das sind dann oft die Themen, mit denen wir arbeiten und schauen, wo kommt das her?
Mhm. Da sind wir eigentlich auch schon fast bei unserem nächsten Punkt. Dem eigentlichen Thema, wie wirkt sich denn jetzt ein Bindungstrauma auf Beziehungen aus? Also ich habe das oft in der Praxis, da kommen dann Paare, die sagen, wir streiten ganz schrecklich, das eskaliert immer ganz furchtbar. Und dann sagen sie, ja, wir müssen an unserer Kommunikation arbeiten. Was glaubst du denn, kann das dann eigentlich mit Trauma zu tun haben?
Ja, sehr viel, weil es tatsächlich so ist, dass sehr enge Beziehungen, also Liebesbeziehungen, unser Bindungssystem aktivieren. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, auch diesen Blueprint von dem, was wir ganz früh als Kind schon mitbekommen haben, wird wieder reaktiviert. Das heißt, alte Verletzungen und Beziehungserfahrungen werden dadurch häufig unbewusst berührt. Und Menschen reagieren dann nicht nur auf die aktuelle Situation, sondern oft auch auf frühere Erfahrungen von Ablehnung, Verlassenwerden oder Unsicherheit.
Also mir kommt es auch oft so vor, dass der Konflikt, gerade bei Menschen, die ein Bindungstrauma haben, eine ganz, ganz große Bedrohung darstellt, ne? Weil das natürlich dieses Sicherheitsgefühl so betrifft, oder?
Ganz genau richtig, ja. Das nennt man dann sozusagen Trigger. Mhm. Also etwas, was in der Gegenwart uns an eine sehr negative Erfahrung von früher erinnert und damit auch diese emotionale Komponente und unser Nervensystem quasi aktiviert und erinnert, dass wir in dieser Hinsicht schon mal eine sehr starke emotionale negative Erfahrung gemacht haben.
In meiner Praxis habe ich auch ganz oft das Thema, vor allen Dingen mit Singles, dass in Beziehungen sich immer wieder Drama zeigt. Auch wenn man jemand Neues kennenlernt, dass der Anfang der Beziehung sehr viel Stress und Unsicherheit beinhaltet und dass das sehr oft mit Leidenschaft und besonderer Liebe missinterpretiert wird. Ganz oft steckt dahinter ja auch ein unsicheres Bindungssystem, oder?
Ja, das stimmt. Das ist total richtig, denn wir suchen uns oft unterbewusst die Erfahrung, mit der wir vertraut sind. Und wenn die Erfahrung eben ist, ich bin in einer unsicher vermeidenden Beziehung groß geworden, dann ist es auch ein Stück weit das, was wir uns unterbewusst suchen.
Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema Nervensystem kommen. Ja, das ist ja auch gerade überall in Instagram, in YouTube. Bücher gibt's dazu. Beim Yoga haben wir es auch öfter, ne? Wir regulieren unser Nervensystem. Kannst du das vielleicht mal erklären? Was ist denn eigentlich ein reguliertes und was ist ein dysreguliertes Nervensystem? Und wie kann man es eigentlich regulieren?
Also unser Nervensystem ist wie so eine Art inneres Alarmsystem, das unserem Überleben dient. Und ein reguliertes Nervensystem ist im Endeffekt eine Situation, in der wir uns wiederfinden, in der wir das Gefühl haben, alles ist gut, ich bin ruhig, ich habe alles unter Kontrolle. Und wenn mein Nervensystem dysreguliert ist, dann zeigt sich das häufig durch innere Anspannung, Angst, Panik, vielleicht auch das Gefühl, sehr wütend zu sein, eben all das, was uns so ein bisschen in diesen Kampf- oder Fluchtmodus bringt.
Ein Nervensystem zu regulieren, wird ja oft ein bisschen missverstanden. Das heißt jetzt nicht in erster Linie Atemübungen zu machen oder sich zu beruhigen. Was ist denn eigentlich damit gemeint, das Nervensystem zu regulieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ein reguliertes Nervensystem ist im Endeffekt ein Nervensystem, das gut mit Stress umgehen kann und ich sag immer, eine gute Balance halten kann. Das heißt, wenn ein Stress passiert in meinem Leben, dann kann ich den wahrnehmen, darauf gesund reagieren und mich auch relativ schnell wieder regulieren, also selber beruhigen. Und im Endeffekt bedeutet eine Regulation des Nervensystems auch die Fähigkeit, sich selber zu beruhigen.
Das Kind lernt ja diese Dinge mit seinen Bezugspersonen. Wenn das Kind gestresst ist, braucht es eine Person, die es co-reguliert, sagt man ja, ne? Also das hilft und dem Kind zu sagen, beruhig dich, du bist sicher. Und damit wird also auch diese Fähigkeit, sich selber zu regulieren, gelernt. Wenn wir das jetzt nicht gelernt haben, und das ist ja in den unsicheren Bindungsstilen meistens der Fall, wie kann ich denn jetzt jemanden finden, der mir diese Fähigkeit, mich selber zu regulieren, vielleicht nachträglich noch beibringt?
Ja, dafür ist natürlich die Therapie ein wunderbarer Raum, denn hier haben wir ganz viel Regulationsarbeit allein durch die therapeutische Beziehung. Und im besten Fall ist dein Therapeut oder deine Therapeutin jemand, der dir diesen Raum gibt und der dir dabei hilft, selber die Fähigkeit zu entwickeln, deine Emotionen zu verstehen, zu benennen, auszuhalten und zu regulieren. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich auch so, dass Beziehungen eigentlich ein wunderbarer Raum oder Rahmen sein können, und wir nennen das korrigierende Erfahrungen zu machen. Das heißt, wenn ich einen Partner an meiner Seite habe, der sehr verlässlich und stabil ist, dann kann ich tatsächlich auch ein Stück weit meine alten, früheren, vielleicht negativen Bindungserfahrungen überschreiben und so erleben, dass doch eine sichere Beziehung möglich ist. Und das ist dann im Endeffekt das, wie auch Heilung passiert.
Also auch ein möglichst sicher gebundener Partner oder Freundschaften können einem helfen, das Nervensystem langfristig regulieren zu lernen.
Ja, richtig? Total, ganz genau.
Und ich habe mal gelesen, das Wichtigste, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, auch mit seinem Bindungstrauma, ist, dass man es benennt, richtig? Und das ist ja auch, glaube ich, das, was man in der Therapie als erstes dann lernt, oder? Dass man die Emotionen überhaupt fühlt und sie ausspricht. Weil in dem Moment, man sagt auch, name it to tame it, benenne es, um es zu zähmen, richtig? Das ist so der erste wichtige Schritt, oder?
Genau. Ich sage mal, Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. In dem Moment, wo ich mir von etwas bewusst bin, habe ich natürlich eine ganz andere Art, damit umzugehen. Und wenn wir über Gefühlsregulation, Nervensystemregulation reden, dann ist das Benennen von einem Gefühl der erste Schritt tatsächlich, um ein Gefühl auch gut aushalten zu können.
Es ist tatsächlich so, dass wir auch in der Paartherapie das machen. Also es ist nicht nur in der Einzeltherapie möglich. Es kommen ja auch oft Paare mit Problemen, wo Bindungstrauma dahinter liegt, das was den Partnern oft gar nicht bewusst ist, aber auch in der Paartherapie machen wir das, dass man dort einen sicheren Raum herstellt, dass man sich als verlässlicher Bindungspartner anbietet und dass man auch den Paaren hilft aus dem Teufelskreis, der diese Dynamik von Bindungstrauma oft hervorruft, zu durchbrechen und eigentlich zu den ursprünglichen Gefühlen und Bedürfnissen zu kommen, die oft hinter oder unter diesen oberflächlichen Streitthemen liegen. Ganz oft ist eigentlich, was dahinter steht, ich möchte von dir gesehen werden. Das ist wahrscheinlich in der Einzeltherapie genauso, gell?
Ja, total. Und das ist ja eigentlich dieser wunderschöne Entwicklungsraum, der sich dann auftut. Und auch die Möglichkeit für bei dir jetzt in der Paartherapie, für beide Paare, nein, wie sagt man, für beide
Partner.
Für beide Partner zu lernen, sich weiterzuentwickeln, aber auch über den anderen etwas zu lernen. Ja, das gibt dann einen wunderschönen Entwicklungsraum.
Ja, das hat oft ganz, ganz heilsame Wirkung.
Ja.
Auch für Paare und für Einzelne, wenn man jemanden findet, wo man gesehen wird.
Ja.
Das ist fast schon magisch.
Ja,
würde ich
total.
Sagen.
Da passiert ja. Magie.
Ja, und die Forschung hat ja herausgefunden, dass ein unsicherer Bindungsstil nicht permanent sein muss. Ne? Das kann sich auf jeden Fall verändern und verändert sich auch bei einigen oder vielen im Laufe des Lebens. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Therapie ein guter Weg ist, aber kann ich nicht auch selber was dazu beitragen, dass ich immer mehr einen sicheren Bindungsstil für mich entwickeln kann?
Ja, ich glaube, man kann tatsächlich sehr viel auch für sich selber tun. Und das Erste ist, dass ich anfange, zu mir selber ehrlich zu sein und im besten Fall auch zu meinem Partner ehrlich zu sein und da ein offenes Gespräch über das, was emotional gerade in mir passiert, suche. Und oftmals ist dieses sich öffnen dem anderen und ihm sagen, was in mir vorgeht, das öffnet oft ganz viele Türen und bietet tolle Möglichkeiten für ein ehrliches Gespräch. Und je mehr Verantwortung ich auch für mein Verhalten und für meine Emotionen übernehme, desto mehr habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln.
Ja, und ich entlasse auch den anderen aus dieser Schuldfrage, ne? Weil ganz oft ist das ja so eine Vermeidungsstrategie zu sagen, ja, der andere ist schuld an den Problemen. Wenn der sich ändern würde, dann wären die Probleme nicht mehr da. Aber so einfach ist das ja natürlich nicht. Und das ist ja auch ein Symptom von Trauma, dass man die Dinge auf andere projiziert, ne? Dass man das, was einen stört oder was im Inneren stattfindet, auf den anderen projiziert, dass man sagt, der ist da schuld oder die ist da schuld. Und was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, ist, dass man immer schaut, was haben die Gefühle, die ich gerade habe und gerade so getriggert sein, das löst ja sehr heftige Gefühle und sehr schlagartig aus, dass man versucht, da einen kleinen Raum dazwischen zu bekommen, zwischen den Reiz und die Reaktion, dass man schaut, was haben diese Gefühle eigentlich mit der Situation im Hier und Jetzt zu tun. Ne? Also ist das jetzt wirklich der Partner? Ist das jetzt wirklich das, was gerade passiert ist, der Konflikt? Oder ist das vielleicht was Altes?
Ja.
Passt das Gefühl, was ich gerade habe, zu der Situation? Ist das angemessen? Das ist auch immer eine wichtige Überlegung, wenn man sie in der Situation hinkriegt, bestenfalls. Oder zumindest mal hinterher zu schauen, passt denn das überhaupt zur Situation, oder?
Ja, das ist, da sagst du was sehr Wichtiges. Und ich glaube, dass es manchmal auch hilft, ein bisschen Abstand zu bekommen. Wenn ich merke, ich bin gerade sehr emotional getriggert, dann hilft es meistens, nicht sofort zu reagieren, sondern sich ein bisschen Sicherheit und Raum zu verschaffen. Und hinterher dann eben in diese wertvolle Reflexionsarbeit zu gehen.
Kann auch bedeuten, dass man mal aus dem Streit körperlich rausgeht, oder?
Unbedingt, ja.
Weil es führt ja meistens zu nichts, ne? Das wird ja alles, macht alles nur noch schlimmer. Also diese Schleifen, die sind ja meistens sehr, sehr destruktiv.
Genau.
Also dass man auch merkt, wenn man in diesen emotionalen Überflutungszuständen ist, die aus diesen Bindungstraumata kommen, dass man dann auch einfach merkt, man muss jetzt rausgehen.
Ja, ne? Und übrigens kann man das gut trainieren. Man kann tatsächlich lernen, sich selber einzuordnen. Wo bin ich gerade? Wie stark getriggert bin ich? Zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10 und ich weiß, ab 5 oder 6 kommt nichts Konstruktives mehr bei raus und dann ziehe ich mich raus, dann verlasse ich kurz den Raum, die Situation und versuche erstmal mich selber zu beruhigen, um dann wieder ein bisschen regulierter in das Konfliktgespräch zurückzugehen.
Da gibt es auch ein ganz schönes Instrument, was man nutzen kann. Das nennt sich das Trigger-Mapping. Das hilft einem, die eigenen Trigger zu beobachten und auch aufzuschreiben. Und wer sich dafür interessiert, das gibt es auch als Blogartikel auf meiner Webseite www.diebeziehungsschmiede.de. Könnt ihr euch dort gerne mal anschauen. Da gibt es eine ganz genaue Anleitung dazu. Jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge über Trauma erfahren. Was noch wichtig ist zu sagen, dass Trauma im Gehirn nicht wirklich löschbar ist. Das wird ja manchmal auch so auf Instagram so beschrieben, ja, lösche deine Beziehungsmuster und so weiter in 3 Schritten. Da kräuseln sich mir immer so ein bisschen die Nackenhaare. Weil, also wenn man wirklich in die Neurobiologie schaut, alle Erfahrungen sind neuronale Verknüpfungen im Gehirn. Und auch ein Trauma ist letztendlich ein Netzwerk im Gehirn, was nicht wirklich löschbar ist. Dennoch haben wir ja ein Phänomen, das nennt sich die Neuroplastizität, was einem hilft, zu verstehen, wie Trauma letztendlich dann doch in gewisser Weise geheilt werden kann. Kannst du das mal ein bisschen erklären, Julia, was das bedeutet?
Ja, sehr gerne. Also Neuroplastizität beschreibt eigentlich die Fähigkeit unseres Gehirns, permanent dazuzulernen. Und im Kontext auf Trauma bedeutet das, dass ich tatsächlich lernen kann, traumatische Erfahrungen neu zu verarbeiten. Hierfür gibt es tatsächlich verschiedene Methoden, die wir im therapeutischen Kontext anwenden, um eben genau diese Neuverarbeitung für unser Gehirn möglich zu machen.
Also es geht bei Trauma nicht darum, was zu löschen, sondern es geht eher darum, neue Netzwerke, die mit guten Erfahrungen verknüpft sind, daneben zu installieren sozusagen, oder?
Genau, richtig. Im Endeffekt knüpft es auch ein bisschen an der Fähigkeit der Nervensystemregulation an. Denn während einer traumatischen Erfahrung habe ich nicht die Fähigkeit, mich selber zu regulieren und entwickle dadurch oft ich nenne es immer Überlebensstrategien, ja, die für eine Zeit lang sehr gut und wichtig sind, aber irgendwann sich dann eben auch in dysfunktionalen Beziehungsmustern zeigen können. Und wenn ich lerne, dass ich heute hier und jetzt eine Fähigkeit entwickelt habe, mit der ich eine früher sehr überwältigende Emotion, nämlich die der Verlustangst oder die des Gefühls, ich bin nicht gut genug, wenn ich lerne, mich darin gut zu halten und gut selber zu beruhigen, dann kann ich die ein bisschen, ja, überschreiben. Es ist nicht so, dass es dann gelöscht ist, aber das traumatische Erlebnis ist dann im Endeffekt neu verarbeitet.
Ja, also dass der Reiz feuert dann nicht mehr automatisch auf der Traumabahn, oder?
Ganz genau, ja. Während eines Traumas ist im Endeffekt auch diese Reizreaktionsverarbeitungskette in unserem Gehirn gestört. Das kann man tatsächlich auch neurobiologisch nachweisen. Das ist abgekappt sozusagen. Ich sage immer ein bisschen, der Kopf ist getrennt von dem Rest des Körpers. Der Körper erlebt die traumatische Erfahrung und der Kopf kriegt es nicht verarbeitet. Und was wir in der Traumatherapie machen, ist, wir setzen das zusammen, aber auf eine Art und Weise, wie es eben heilsam wirkt.
Man spricht ja dann auch von Integration. Also das Trauma ist nicht gelöscht, sondern integriert. Was heißt denn das, integriert?
Ganz genau. Ich stelle mir das immer gerne so vor, dass in unserem Gehirn wie ein 3-stöckiges Haus besteht, ja. Und im Endeffekt ist es so, dass im Erdgeschoss all das passiert, was ich im Leben so erlebe, all die Erfahrungen, die ich mache. Dann gibt es im 2. Stock oder in dem Fall in dem Stock drüber, gibt es ein Arbeitszimmer, in dem verarbeite ich das. Und dann gibt es oben drüber noch einen Speicher. Und dort ordne ich alles, was ich erlebt habe, in Kategorien ein, in Ordner, die in Schränken stehen. Und wir gehen davon aus, dass alles, was wir erleben, in solchen Erinnerungsnetzwerken gespeichert ist, weil unser Gehirn sehr effektiv arbeitet. Und das kann ich ganz einfach aktivieren, indem ich dir ein Stichwort gebe, zum Beispiel indem ich Zoo sage, und du wirst dich wahrscheinlich sofort an Bilder, Erinnerungen, vielleicht wann du das letzte Mal im Zoo warst, erinnern. Ja. Und bei einem Trauma oder einer traumatischen Erfahrung ist quasi die Verbindung zwischen meinem Arbeitszimmer und dem Speicher gestört. Das ist ein bisschen wie ein Sturm oder eine Sturmflut, die in dem Moment diese Treppe da hoch abgeschnitten hat, und dann schwirrt dieses unverarbeitete Trauma in meinem Arbeitszimmer rum und ich kriege es nirgendwo eingeordnet. So. Und was wir in einer erfolgreichen Traumatherapie machen, ist, wir geben tatsächlich dieser Erfahrung einen Ordner und ordnen es ein. Und ich weiß, ja, das ist passiert in meinem Leben. Das war nicht eine der schönsten Erfahrungen, aber ich weiß, sie ist da hinten irgendwo in meinem Speicher im Schrank und das ist okay so.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Also das bedeutet, das Trauma ist integriert. Es ist noch da, aber es ist quasi gut abgelegt. Ne? Es,
ganz
es
genau.
Ist nicht, es schwirrt nicht einfach so herum.
Genau.
Genau dafür, für diese Integration des Traumas, gibt es ja eine ganz tolle Methode, die wir beide auch gelernt haben, das EMDR. Kannst du das mal erklären, was das ist? Wofür steht EMDR und
ja, sehr gerne. EMDR ist eine Abkürzung und steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Das klingt jetzt erstmal furchtbar kompliziert, bedeutet aber auf Deutsch übersetzt Augenbewegung, Desensibilisierung und Neuverarbeitung. Und das fasst es ganz gut zusammen, worum es bei dieser Methode geht. Und wir arbeiten bei dieser Methode oft mit bilateraler Stimulation. Das bedeutet wechselseitige Aktivierung, die wir entweder durch Augenbewegung, also Rechts-Links-Augenbewegung auslösen oder auch durch taktile Stimulatoren, die wir in den Händen halten. Wir können auch mit Rechts-Links-Tönen auf unseren Ohren arbeiten. Und durch diese bilaterale Stimulation werden mehrere Dinge in unserem Gehirn und in unserem Nervensystem angeregt. Und das eine ist, es wird der Parasympathikus aktiviert, also der Teil unseres Nervensystems, der für Entspannung und das Sicherheitsgefühl zuständig ist. Und zum anderen wird ein bisschen dieser Neuverarbeitungsprozess in unserem Gehirn aktiviert, der ähnlich auch in der REM-Schlafphase tätig ist. Also in der Phase unseres Schlafs, in der wir viel träumen und in der sich tatsächlich auch unsere Augen von alleine von rechts nach links bewegen. Das kennen vielleicht einige, diese REM-Schlafphase. Dadurch geben wir unserem Gehirn und unserem ganzen Körper die Möglichkeit, etwas Traumatisches neu zu verarbeiten, auf eine Art und Weise, dass wir wissen, wir sind jetzt in Sicherheit und es überflutet mich nicht mehr. Ich werde nicht mehr so stark getriggert dadurch.
Ja, EMDR ist wirklich eine ganz beeindruckende Methode, mit der man auch wirklich in kürzester Zeit sehr, sehr gute Erfolge erzielen kann. Ist ja auch medizinisch und wissenschaftlich anerkannt. Kann man das denn auch bei Bindungstrauma einsetzen?
Ja, das kann man sogar sehr gut einsetzen, da wir oft auch mit drunterliegenden negativen Glaubenssätzen arbeiten und uns eben anschauen, wo kommt denn dieses Bindungsverhalten her? Und oftmals hat es tatsächlich mit früh traumatischen Erfahrungen zu tun. Und diese kann man wunderbar mit EMDR bearbeiten.
Hast du da vielleicht ein Beispiel aus deiner Praxis, wo du mal mit einem Bindungstrauma und EMDR gearbeitet hast?
Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Patientin, die immer sehr stark getriggert wurde, wenn ihr Freund sich mal über mehrere Stunden nicht zurückgemeldet hat. Sie hat gemerkt, dass sie darauf unverhältnismäßig emotional reagiert. Im therapeutischen Verlauf wurde dann deutlich, dass das wahrscheinlich aus der Erfahrung kommt, die sie gemacht hat in der Kindheit. Da war sie nämlich sehr oft alleine und wusste nicht, wo ihre Eltern sind. Sie hat sich dann konkret an eine Situation erinnert, an der sie eines Tages aus der Schule kam. Und normalerweise war ihre Mama immer da. Aber an dem Tag war sie eben nicht da und sie wusste nicht, wo sie ist. Es gab keine Nachricht für sie. Und sie hat sich furchtbar, schrecklich einsam und verlassen gefühlt. Und mit dieser Erinnerung haben wir dann die EMDR-Stimulation gestartet und haben diese Erfahrung bearbeitet. Und hinterher war es tatsächlich so, dass die Patientin dann sagen konnte oder erkennen konnte, ich bin heute nicht mehr das kleine, einsame, verlassene Mädchen, das auf ihre Mama angewiesen ist, sondern ich habe heute Kompetenzen. Ich kann heute, wenn ich mich einsam fühle, mir andere Menschen suchen, ich kann jemanden anrufen, ich kann mich ablenken, ich kann mich selber regulieren. Und dieses Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten konnte sie wunderbar damit zurückgewinnen.
Ja, beim EMDR ist das ja auch so, dass dann Klienten oft beschreiben, dass wenn das erfolgreich verlaufen ist, dass man die Gefühle, die mit dieser ursprünglich belastenden Situation verknüpft waren, dass man die plötzlich gar nicht mehr aufrufen kann.
Ja.
Das ist wie entkoppelt, ne?
Ja, ganz genau. Und das ist auch das Interessante, weil ich frage die Klienten immer vor jeder EMDR-Sitzung auf einer Skala von 1 bis 10, wie belastend ist die emotionale Erinnerung? Wie hoch ist die emotionale Ladung? Und da befinden wir uns meistens in einem Bereich zwischen 7 und 10, weil es natürlich eine sehr belastende emotionale Erinnerung ist. Und hinterher sind die Klienten meistens zwischen 0 und 3. Und manchmal passiert es sogar, dass die Leute zu mir sagen, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht mehr so abrufen. Es wirkt so, als wäre das jetzt total weit weg. Und das zeigt, dass es funktioniert hat.
Ja, das ist wirklich immer wieder total faszinierend zu sehen. Man muss dazu sagen, das erfordert schon eine gewisse Vorbereitung. Das ist jetzt nicht in einer Sitzung so getan. Aber ja, es ist doch eine sehr, sehr bemerkenswerte Methode. Und es ist ja auch ein Merkmal, woran man erkennen kann, dass Trauma integriert ist, dass man in der Lage ist, über diese Erlebnisse zu sprechen und sie auch, wie man sagt, glaube ich, kohärent, ne, wiederzugeben, ohne dass man von den Gefühlen wieder übermannt wird, ne? Dass man das mit einem gewissen Abstand wie eine normale, reguläre Erinnerung auch erzählen kann, oder? Das ist doch auch ein Merkmal,
ganz
oder?
Genau, ja. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe oder merke, ich kann darüber gefasst und ruhig sprechen, vielleicht sogar, das bedeutet gar nicht, dass ich keine emotionale Regung verspüre, aber diese emotionale Regung ist für mich so gut aushaltbar, dass es okay ist. Ja, es ist wie gesagt einfach ein Ordner in meinem imaginären Aktenschrank, den ich rausholen kann und mir angucken kann, wenn ich möchte, aber ich muss es nicht. Ich kann ihn auch im Regal stehen lassen.
Ja, ich finde das Bild mit dem Haus ganz toll.
Ja.
Ja, und das ist auch natürlich die Einladung an uns alle, weil ich glaube, wir sind natürlich alle mehr oder weniger auch mit Erfahrungen belastet. Gibt es überhaupt Leute, die kein Trauma haben? Wahrscheinlich haben wir alle ein bisschen Trauma abbekommen, oder? Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Einladung an jeden für uns ist, mit dem Keller aufzuräumen oder im Keller mal aufzuräumen, mal zu schauen, was ist denn da alles und mal anzufangen, hinzuschauen, die eigenen Erlebnisse, Erfahrungen anzuschauen und auch, wenn möglich, zu integrieren. Auch im Sinne, nicht nur im Sinne von uns selber, sondern auch im Sinne von allen unseren Mitmenschen, weil wir haben ja gelernt, wenn wir selber mit uns im Reinen sind, können wir sichere Bezugspersonen sein. Und sind natürlich dann auch für alle unsere Mitmenschen, sei es unsere Freunde, unsere Partner, aber auch für unsere Kinder ein sehr wichtiger Bezugspartner, der auch dann anderen eine sichere Bindungserfahrung ermöglicht, richtig?
Ja, total. Ich bin total fest der Überzeugung, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn die Menschen sich mit ihren Traumata auseinandersetzen würden und diese aufarbeiten würden, weil sich eben ganz viel in Beziehung zeigt. Das ist so der Spiegel- oder Reflexionsraum, in dem wir damit konfrontiert werden, was eigentlich bei uns Wunden hinterlassen hat. Und wenn wir anfangen, uns dem mutig und ehrlich zu stellen und auch anfangen, Verantwortung für die Heilung dieser Wunden zu übernehmen, dann wird die Welt ein besserer Ort.
Ja, man spricht ja auch von transgenerationalem Trauma, ne? Dass also bestimmte traumatische Erfahrungen einfach weitergegeben werden, nicht nur über Verhaltensweisen, auch über die Gene, hat
ganz
man ja
genau
auch herausgefunden. Ne? Und dass es deshalb auch so wichtig ist, dass wir uns anders als unsere Vorfahren, die natürlich noch nicht die Möglichkeiten hatten, mit Selbsterfahrung, Therapie, sich dem zuzuwenden und das alles verdrängen mussten, ja, dass wir die Möglichkeit haben, mit unserem Keller aufzuräumen.
Ja.
Um für uns und alle anderen ein schöneres Miteinander zu erleben.
Ja, das hast du schön gesagt.
Also dann schon mal ganz, ganz lieben Dank, Julia, dass du hier deine ganze Expertise mit uns geteilt hast. Und für alle, die sich für eine Traumatherapie interessieren oder für eine EMDR-Therapie interessieren. Julia hat eine Praxis in einem Vorort von München, aber arbeitet auch online und bietet auch Hypnose an. Also für alle, die Interesse haben oder auch noch Fragen haben zum Thema Trauma, zum Thema EMDR, richtet euch wirklich gerne an Julia. Ihre Kontaktdaten und ihre Webseite verlinken wir in den Shownotes. Dann sagen wir gemeinsam vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, liebe Sarah, dass ich hier sein durfte. Es war mir eine Freude und bis zum nächsten Mal.
Ja.